Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Stefan Draheim, Landespolizeipfarrer und Beauftragter am Landeszentrum für Seelsorge der Evangelischen Kirche von Westfalen, Diplom-Theologe und Supervisor. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Begleitung und die Supervision im Bereich Pädokriminalitätsbekämpfung und Sexualdelikte. Wir freuen uns auf einen interessanten Austausch. Sein Motto: Hinsehen, helfen, handeln. Thema statt Tabu: Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Stefan, herzlich willkommen in unserem Podcast Thema statt Tabu. Du befindest dich in der Geschäftsstelle der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Münster. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, betroffenenorientiert Aufarbeitungen zu gestalten. Du bringst sehr unterschiedliche Perspektiven mit, die du auf das Thema hast. Du bist einmal evangelischer Pfarrer, du bist Supervisor, du bist Polizeiseelsorger und sicherlich auch noch vieles mehr. Magst du einmal kurz schildern, wer du bist, wie du der geworden bist, der du bist und was du mit dem Thema zu tun hast?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Also, wer bin ich? Ich bin Stefan Draheim, 55 Jahre alt, jung, verheiratet, zwei Söhne. Der eine wohnt noch zu Hause, der Kleine. Ich bin Pfarrer, evangelischer Pfarrer. Ich bin mit erstem Beruf allerdings Industriekaufmann. Habe lange Zeit an einer Schule gearbeitet, als Lehrer, als Förderlehrer für soziale, emotionale Entwicklungsförderung. Und bin jetzt seit gut 8 Jahren bei der Polizei als Landespolizeipfarrer und als Supervisor. Und dort habe ich die Schwerpunkte, also habe ich verschiedene Schwerpunkte. Zwei sind vielleicht etwas spannender. Das eine ist eben der Bereich Pädokriminalitätsbekämpfung beziehungsweise Supervision und Begleitung der Beamten und Beamtinnen, die in diesem und Regierungsbeschäftigten, die in diesem Bereich arbeiten, also tatsächlich Missbrauchsfälle aufdecken, aufklären und dann hinterher auch den Inhalt dessen, was sie beschlagnahmt haben, durchschauen und bewerten müssen und dann alle Fotos, alle Videos, alle Chats, alle Tonspuren angucken und anhören müssen. Und der zweite Schwerpunkt sind die Spezialeinheiten.
Bei dem, was du beschreibst, was dein Schwerpunkt ist, ist natürlich der Punkt sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, die Schnittmenge, die wir haben. Wenn du aus deiner supervisorischen Tätigkeit der Polizeibeamten berichten solltest, was wären Schlaglichter, wo du sagen würdest, die sind in meiner Arbeit besonders?
Schlaglichter sind vor allen Dingen eben die Belastungen, die mit damit einhergehen, diese Dinge aufarbeiten, aufklären zu müssen, vor allen Dingen dann, wenn Opfer sozusagen näher kommen. Das heißt, vor allen Dingen dann, wenn Beamte, Beamtinnen oder Auswärter, Auswärterinnen Opfer kennen, die Namen kennen, die Umstände kennen, desto belastender wird diese Arbeit. Mhm. Das ist so der eine Bereich. Zusätzlich ist aber auch sehr belastend, wenn alles sozusagen zusammenhängt ist. Das heißt, Bild, Video und Ton.
Okay.
Und deswegen gibt es auch oft so die, ja, auch den Hinweis, trenn's mal voneinander.
Ja.
Wenn das ermittlungstechnisch geht, besser voneinander trennen. Mhm. Damit nicht alles auf einmal da ist, und auch eine gute Selbstfürsorge zu betreiben.
Was würdest du sagen, müssen Menschen, die diese Arbeit tun, besonders gestrickt sein? Könnte das jeder?
Kann das jeder? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, das, was dafür sorgt, dass die, die das tun, zu einem großen Teil gesund bleiben, ist die Motivation dahinter und die Wahrnehmung, wir tun etwas zutiefst Sinnhaftes.
Ja.
Jetzt gucken wir auf den inzwischen in Münster abgeschlossenen Münsteraner Fall. Dann kann ich sagen, dass die da, und das waren ja sehr, sehr viele Beamte und Beamtinnen und Auswärter, Auswärterinnen, die in diesem großen Komplex beschäftigt waren und ausgewertet haben. Was die alle gemeinsam haben, ist die Erfahrung, wir haben es geschafft, Kinder zu retten, Täter dingfest zu machen und dafür zu sorgen, dass die keinen anderen Kindern und Jugendlichen mehr etwas antun. Und das ist etwas, was eine so tiefe Motivation und auch eine hohe Resilienz mit sich bringt.
Mhm.
Und ansonsten glaube ich, ist es einfach wichtig, sich selbst immer im Blick zu haben dabei, bei dieser Arbeit.
Mhm.
Und zu gucken, wann verändert sich etwas. Und es wird, eine solche Arbeit verändert Menschen.
Ja.
Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern, dass wer in diesem Bereich arbeitet und in diesem Bereich auswertet und ermittelt, dass der und diejenige sich verändern.
Ja. Könntest du sagen, in welcher Weise?
Ja. Da ich ja jetzt hier keinerlei Namen oder Ähnliches nenne, ich würde mal so ganz pauschal sagen, es verändert sich auf alle Fälle einmal die Sicht auf die Welt, die Einstellung zu Mitmenschen, die Einstellung sicherlich auch zur eigenen Sexualität, die Einstellung dazu, wie ich mit meinen eigenen Kindern umgehe. Das lässt sich an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen festmachen. Es sind zum Beispiel Dinge wie das, dass jemand sich fragt, ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich mit meinen Kindern noch gemeinsam in die Badewanne gehe? Das fühlt sich auf einmal komisch an. Ist das komisch oder habe ich mich nur verändert? Wenn ich durch die Stadt gehe und bestimmte Phänotypen von Männern sehe, läuft es mir kalt den Rücken runter. Bin ich jetzt komisch? Oder warum geht mir das auf einmal so? Warum sehe ich auf einmal überall potenzielle Täter?
Ja.
Warum sehe ich auf einmal überall potenzielle Opfer? Auf einmal ist sozusagen das auch das Privatleben mit betroffen. Und das ist etwas, da muss man schon genau hingucken, dass man dabei gut gesund bleibt.
Meine Erfahrung ist, dass durch die Veröffentlichung von Missbrauch in den Kirchen, in den christlichen Kirchen seit 2010, insgesamt die Wahrnehmung für das Thema sexualisierter Gewalt zugenommen hat in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also es ist auf der einen Seite, will ich damit sagen, verstehbar, dass man mehr sieht, irritierter ist. Auf der anderen Seite, das habe ich gelernt in dem Podcast zum Thema Bystander, dass eine Sensibilisierung und ein Hingucken auch Kinder schützt, Täter zurückweist in ihren Taten. Würdest du das aus polizeilicher Perspektive ähnlich sehen?
Auf alle Fälle. Also gerade da, wo in bestimmten Bereichen, in einer Gemeinde zum Beispiel oder in einem Sportverein oder in einem Jugendclub oder wo auch immer, ganz deutlich gemacht wird, wir gucken dahin. Wir nehmen das ernst. Haben hier auch uns genau angeguckt, wo gibt es unter Umständen Problembereiche. wir haben eine Risikoanalyse durchgeführt und wir haben ganz klare Meldewege und wir nehmen uns dieses Themas an. Da werden potenzielle Täter von vornherein abgeschreckt.
Und das, was ich dann bekommen hat eines Tages, als ich meinen Briefkasten öffnete, war wirklich eine Vorladung. Das steht auch ganz dick oben auf diesem Brief drauf, Vorladung. Und in dem Moment dachte ich, oh, habe ich falsch geparkt? Also was habe ich getan? Und dann auf einmal dachte ich, ach nee, du hast nicht falsch geparkt, sondern das ist halt die Anzeige, die das Bistum gestellt hat. Und du wirst jetzt zur Vernehmung gebeten. Und dieses Schreiben ist ein standardisiertes Schreiben gewesen in meinem Fall. Und dieses Schreiben ist vieles, aber es ist nicht sehr empathisch. Gibt es dazu Zahlen? Weißt du das? Gibt es eine Evidenz dafür, tatsächliche Abschreckung der präventiven Maßnahmen, der Schutzkonzepte?
Das muss ich gestehen, kann ich nicht sagen, ob es tatsächlich echte Zahlen, verlässliche, valide Zahlen dazu gibt, was eine Veränderung dokumentieren würde, kann ich nicht sagen. Aber für mich ist es immanent deutlich, dass da, wo ich signalisiere, wir gucken hin. Wir nehmen wahr, wir nehmen das ernst, wir glauben Menschen, die zu uns kommen und sagen, da ist etwas komisch. Da ist es für Täter von vornherein deutlich schwerer, sozusagen ihre Konzepte durchzuführen. Mhm. Also sind ja eigentlich nie ad hoc und Taten, die jetzt auf einmal passieren, sondern das ist ja im Normalfall auf lange Sicht angebahnt, ein Beziehungsgeflecht, was auch ja ungute Machtstrukturen ausnutzt, Vertrauensvorschüsse ausnutzt. Deswegen ist es ja auch gerade im Bereich von Sportvereinen und im Bereich von Kirchen und Gemeinden so deutlich, dass es da eben Missbrauchsfälle gibt, weil es da Vertrauensvorschüsse gibt, weil es da ja Machtverhältnisse gibt, die das überhaupt ermöglichen. Mhm.
Da sprichst du ja was sehr Wichtiges an, nämlich die Ursachen, die Täter ausnutzen. Hast du oder habt ihr, ich sag mal, so ein Prozess, wo ihr sagt, also so funktioniert in der Regel diese Grooming, diese Anbahnungsphase. Gibt es da schon sichtbare Punkte, wo du jetzt sagen würdest, den Zuhörern und Zuhörerinnen unseres Podcasts, da wäre schon mal gut, hellhörig zu werden? Könntest du aus polizeilicher Sicht sagen, aus präventiver Sicht sagen, an diesem Punkt wäre es gut, sensibel zu sein?
Das würde ich jetzt gar nicht aus polizeilicher Sicht. Das könnten definitiv die ermittelnden Beamten wesentlich besser als ich. Aber was ich sagen kann, ist immer da, wo ja so etwas, ja, wo Machtverhältnisse so sind, dass jemand besonders viel Vertrauensvorschuss bekommt. Und dann eine ungute oder sich seltsam anfühlende Nähe zu bestimmten jungen Menschen, zu einzelnen jungen Menschen immer wieder neu sucht. Und es zu Kontakten kommt hinter verschlossenen Türen oder in irgendeiner Form zur Einladung kommt, da würde ich auf alle Fälle nachfragen und sagen, wie kommt es dazu? Was ist das? Das würde mich hellhörig werden lassen, weil das ist ganz schnell eine Situation, wo etwas schiefgehen kann und ausgenutzt werden kann.
Ja. Für mich war damals ganz oft das Gefühl da, es ist meine Schuld. Ich habe Signale ausgestrahlt, die bei jemand anders dann so angekommen ist, dass ich anscheinend offen und empfänglich bin für Berührung, für Beziehung, für ein Miteinander. Und konnte nie zulassen, dass das Gegenüber
tatsächlich die Schuld, diese damalige oder diese empfundene Schuld ganz alleine trägt. Mhm. Aber ich habe sie und ich wollte sie auch übernehmen. Und ich habe gesagt, nein, das ist mein Fehler gewesen, meine okay. Schuld. Und das war ganz, ganz viele Jahre sehr ausgeprägt. Also auch dieser Glaube daran. Ich glaube daran, dass es meine Schuld ist. Und auch meine Schuld war. Und er konnte ja gar nichts dafür. So am Ende des Tages. Und heute denke ich, mein Gott, wie konnte ich das denn so empfinden? Warum war das so? Und ich glaube, das hat wirklich mit diesem Kontext zu tun. Einmal Teil von der Sozialisation, also von meiner Erziehung her, ist das völlig klar, in einem Dorf in Münsterland halt an allererster Priorität oder hierarchischen Stellung kommt der Pfarrer, dann kommt der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister und dann kommen die Lehrer. Alle männlich, alle auch mit Macht ausgestattet und mit entsprechender Prägung auch diesen Menschen mit Demut zu begegnen. Deswegen dachte ich, nee, das kann ja nicht sein, dass ein Pfarrer jetzt Schuld auf sich geladen hat.
Deine Rolle und deine Funktion ist ja, ich springe jetzt mal auf eine etwas andere Beobachtung, ist ja sehr vielfältig. Also du hast sowohl, ich nenne es mal die Brille eines möglichen Opfers auf, du hast die Brille eines möglichen Täters auf, du hast die Brille polizeilicher Gewaltmöglichkeiten und Potenziale auf. Das sind ja eigentlich, ist das ja quasi ein Dreieck, in dem zu handeln möglicherweise auch Probleme oder Fragen aufwirft, ethischer Art. Wem glaube ich mehr? Wer ist schützenswerter? Wann wird vielleicht auch Macht ausgeübt von polizeilicher Seite? Ist das Teil eures Diskurses in der Polizeiarbeit?
Das ist es auf alle Fälle, wobei ich ja selbst gar nicht die direkte Brille auf habe, sondern immer nur sekundär in der Form des Begleitens und Supervidierens. Wobei Polizei sich sehr deutlich immer wieder auch reflektiert an genau diesen Stellen, nämlich die Frage, wie funktioniert unter Umständen Rehabilitation, wenn es ein falscher Verdacht war. Wie gehen wir unter Umständen vor bei Durchsuchungen? Wir kommen nicht mit drei Fahrzeugen, alle koloriert und klar als Polizei erkenntlich vorgefahren und steigen aus und sind für alle sichtbar in einer Hausdurchsuchung in einem Haus.
Ja.
Sondern das wird in aller Regel, zumindest so weit, wie ich es beurteilen und wahrnehmen kann, und da sind hier die Münsteraner wirklich sehr, 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 sehr sensibel und vorsichtig, ganz anders gehandhabt. Mhm. So zum Beispiel. Ansonsten ist es, glaube ich, schon auch so, dass erst einmal Opfern geglaubt wird, Glauben geschenkt wird. Mhm. Und dann wird aber auch vernünftig und ordentlich ermittelt.
Ja.
So wie sich das gehört.
Ja.
Und das ist dann wieder reine Polizeiarbeit und da sind die Polizeibeamten ja Profis.
Ja.
Denn das haben sie gelernt, das ist deren täglich Brot und dann ist es am Ende in der Ermittlung auch nur sekundär, welcher Sachverhalt und welche Sachrate gerade anliegt.
Mhm.
Dann wird einfach saubere, vernünftige, ordentliche Polizeiarbeit gemacht.
Wir haben dann mit der Polizistin, die diese Vernehmung dann geleitet hat, auch am Ende darüber gesprochen. Sie hat auch nochmal gesagt, dass auch sie das Setting sehr unglücklich findet. Sie versuchen das Beste daraus zu machen. Und da muss ich auch sehr deutlich sagen, die Kommissarin hat da einen guten Job gemacht. Ich kann aber auch sagen, ich war nicht vorbereitet. Also ich dachte ja, okay, gut, dann werden ein paar Fragen gestellt. Aber nachher musste ich für mich feststellen, emotional war ich nicht auf das vorbereitet, was dort gefragt wurde.
Okay.
Und das ist dann schon schwierig, weil genau, man verlässt irgendwann dieses Gebäude und dann geht man nach Hause. Und da ist ja jetzt nicht sofort jemand, der oder die einem dann da zur Seite steht oder auch vielleicht therapeutisch begleitet. Und da ist man dann erstmal sehr alleine mit seinen Eindrücken. Und das braucht eine Weile, um dass man das auch so verarbeitet.
Ich nicke deshalb, weil ich mit Betroffenen zu tun habe, die Taten liegen in den 50er, 60er, 70er Jahre im Schwerpunkt. Einige Betroffene haben sich tatsächlich auch der Polizei anvertraut. Ich nenne es jetzt mal etwas despektierlich dem Dorfscheriff. Einigen Betroffenen ist, und das habe ich mehrheitlich gehört, ist gedroht worden, wenn das stimmt, was du sagst, hast du eine Verleumdungsklage an der Backe. Das kann im Leben nicht sein. Der Pfarrer hat niemanden sexuell missbraucht. Dieser Jugendliche hat natürlich mehr als 30 Jahre geschwiegen, aus Angst, ihm wird nicht geglaubt. Ich nehme sehr deutlich wahr, auch in den Kontakten, die wir jetzt als UAK zur Polizei haben, vor allen Dingen zum Opferschutz und zur Prävention, dass der Duktus ein völlig anderer ist. Das, was du nämlich sagst, den Betroffenen wird zuallererst einmal geglaubt. Was würdest du sagen, was hat diese Lernkurve, die auch die Polizei da gemacht hat, was hat das befördert?
Also da ist die Polizei auch erstmal Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft hat sich verändert und hat eine Lernkurve hingelegt.
Ja.
Und damit auch die Polizei.
Mhm.
Ich glaube, dass einfach an vielen Stellen auch Dinge, auch Zusammenhänge und Ermittlungsansätze professionalisiert worden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Mhm.
Und natürlich haben sich Einstellungen verändert. Und das ist gesamtgesellschaftlich und das macht natürlich Frau Polizeibeamten nicht halt. Die sind Teil unserer Gesellschaft und auch sie verändern sich und verändern Einstellungen. Und natürlich hat sich auch vornehmlich eins verändert, nämlich der Opferschutz in der Polizei ist absolut professionalisiert worden.
Ja.
Das ist auch nicht immer so gewesen.
Ja.
Das hat sich entwickelt und dass Opferschutz in der Polizei jetzt den Stellenwert hat, den der Opferschutz hat, das ist notwendig und gut so, aber hat es auch noch nicht immer schon gegeben.
Mhm.
Sondern das hat sich entwickelt.
Ja, absolut. Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich würde gerne noch mal auf ein ganz anderes oder nur gerade kurz angerissenes Thema zurückkommen. Du hast von den Menschen, den Auswärtern gesprochen. Du hast von Menschen gesprochen, die sich das angesehen haben. Ich habe dich gefragt, kann das jeder? Ich würde gerne jetzt noch mal so eine Facette oder so eine Tür öffnen, die heißt posttraumatische Belastungsstörung. Ich glaube, die ist sowohl bei Betroffenen sexualisierter Gewalt als auch denen, die sie unterstützen, die ihnen helfen wollen, wie beispielsweise die Polizeibeamten, mit denen du zu tun hast, ein Thema. Und ich vermute mal, dass deine supervisorische Arbeit auch daran angelehnt ist, diese posttraumatischen Belastungsstörungen bestenfalls entweder hinauszuzögern oder vollständig zu vermeiden. Könntest du uns einmal auf dem Hintergrund deiner Expertise sagen, was ist überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung und was unterscheidet die möglicherweise von mir geht's nicht so gut oder ich bin gerade schwer belastet? Der Begriff Retraumatisierung wird ja sehr inflationär genutzt. Magst du uns da mal einen Einblick in deine Expertise geben?
Ja, der Begriff Trauma ist im Moment sehr inflationär im Gebrauch. Trauma ist jetzt erst einmal medizinisch gesehen eine Verletzung und ein Traumazentrum ist auch tatsächlich ein Zentrum, wo es um somatische Verletzungen geht und gar nicht um seelische Verletzungen. Inzwischen hat sich aber etabliert, dass wir auch vom Trauma sprechen, wenn es um psychische Verletzungen geht. Ein Trauma ist nie ein Ereignis, sondern ein Trauma ist entsteht dann, wenn ein Ereignis nicht adäquat verarbeitet werden kann von unserem Gehirn, von unserer Psyche, von unserer Seele. Dann entsteht ein Trauma. Und je nachdem, wie manifest dieses Trauma ist, kann es eben zu einer posttraumatischen Belastungsstörung, das heißt zu einem Krankheitsbild werden. Ein Trauma entsteht dann, wenn ich ein Ereignis so erlebe, dass ich nicht die Ressourcen habe, mit diesem Ereignis gerade in der akuten Situation adäquat umzugehen. Das heißt nicht, dass es in irgendeiner Form einen objektiven Katalog gibt. Das ist eine Situation, die ist traumatisierend. Es gibt Situationen, die sind potenziell traumatisierend, aber dann hängt es auch wieder von der Resilienz des einzelnen Menschen ab, ob sie tatsächlich zu einem Trauma werden und traumatisierend werden oder nicht. Insofern ist es immer schwierig, das einfach pauschal zu sagen.
Ich kann nicht sagen, ich sag mal, der und der Übergriff oder das und das Gewaltereignis ist ein Trauma.
Nein, das Ereignis sowieso selbst sowieso nie, sondern aber ich kann aber auch nicht sagen, dieser und jener Übergriff führt zwangsnotwendig zu einer Traumatisierung und einer posttraumatischen Belastungsstörung, sondern das ist ganz individuell davon abhängig, was das, sagen wir in diesem Fall tatsächlich einmal Opfer, wobei ich auch beim Opferbegriff immer sehr vorsichtig bin, denn Menschen sind nicht unbedingt gerne Opfer, sondern ja, also es ist für uns Menschen ist es auch unfassbar wichtig, dass wir Selbstwirksamkeit erlangen und auch spüren und erleben. Und sobald ich selbstwirksam bin, bin ich auch nicht mehr nur noch Opfer. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, um aus einer Traumatisierung rauszukommen, eben mich nicht mehr nur und einzeln ausschließlich als Opfer zu fühlen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach darauf zu gucken, wie resilient bin ich?
Ja.
Wie kann ich damit umgehen, mit dem, was ich erlebe? Und weiß ich zum Beispiel, wo ich mir Hilfe holen kann, wenn ich es selber nicht bewältigen kann? Das ist vor allen Dingen, also wenn wir in unserem Zusammenhang von Gewalt sprechen und von sexuellem Missbrauch sprechen, ist das ja im Normalfall keine Einzelfallgeschichte, sondern das sind immer wiederkehrende Missbräuche. Und damit wird es dann tatsächlich etwas, was mit ziemlicher Sicherheit in eine wirkliche Traumatisierung führt, weil es immer wieder sozusagen das Erleben wieder neu, des Überfordertseins und der Situation, dass ich selber mich nicht rausretten kann, immer wieder neu hochholt und nochmal neu durchspielt und retraumatisiert.
Es gab auch ein Gespräch in den Räumlichkeiten des Bistums und da fand ich es durchaus auch mehr als irritierend, dass ich nicht in ein, also es war ein geplantes Gespräch, also die wussten, um was es geht, die wussten auch, zu welcher Uhrzeit ich komme. Und dann fand ich das doch mehr als irritierend, nicht in einen neutralen Raum zum Warten gesetzt zu werden, sondern tatsächlich, dieses Gespräch hat in einem Raum gefunden, wo an der Wand, also direkt mal das Bild des Papstes, neben dem Bild des Bischofs halt hing, darüber ein großes Kreuz. Und dann sitzt man da, ich schaute die ganze Zeit wirklich auf dieses Kreuz und diese beiden Männer im Bilderrahmen und dachte, echt jetzt? Hier soll ich jetzt also erzählen, was mir passiert ist? Boah, schwierig. Und da wünsche ich mir schon mehr Sensibilisierung von allen Beteiligten, auch mehr Ehrlichkeit.
Gibt es in dem Feld der posttraumatischen Belastungsstörungen bestimmte körperliche Signale, die auffällig sind, wo ich sagen kann, so wenn mir das und das widerfährt, also wenn Resilienz ist ja nicht nur eine kognitive Angelegenheit, sondern wahrscheinlich ja auch eine somatische, eine körperliche, kann ich an bestimmten Stellen wahrnehmen, wenn da eine Grenze überschritten ist, dann habe ich auch somatische Belastungen,
Also
angefangen von Kopfschmerzen, Infektionen, was immer der Körper so hergibt.
Also Reaktionen gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Reaktionen, Belastungsreaktionen auf ein potenziell traumatisierendes Ereignis sind sowohl somatisch, das kann tatsächlich von Kopfschmerzen angefangen, über Zittern, über Schwitzen, über Magenkrämpfe, über Übelkeit, sich übergeben, alles, was die gesamte Bandbreite, die man sich vorstellen kann, gehen. Dann gibt es im Bereich der Gefühle Reaktionen, dass ich auf einmal sozusagen gefühlskalt und dumpf werde, Gefühle nicht mehr so richtig einordnen, wahrnehmen kann, dass ich unter Umständen wirklich aus der Haut fahre, wütend werde. Auch da gibt es ganze Bandbreiten an Reaktionsmöglichkeiten, dann auch in meinem Verhalten, Veränderung in meinem Verhalten. Also wenn ich jemand bin, der eigentlich fröhlich und lustig ist und ganz viel erzählt und auf einmal werde ich ganz ruhig. Und zwar dauerhaft. Oder ich bin jemand, der ist ganz gesellig und bin im Sportverein, bin im Training, im Fußballteam und komme nicht mehr zum Training. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder und verändere da mein Verhalten. Oder jemand, der ansonsten eher ruhig ist und auf einmal ganz hektisch und fahrig wird. Das sind Anzeichen im Verhalten. Oder auch was zu Traumatisierung ganz oft dazu gehört, Vermeidung. Ich vermeide Örtlichkeiten, also ich mache Umwege, um an bestimmten Orten und Plätzen und Situationen vorbeizukommen. Oder aber ich vermeide tatsächlich zur Ruhe zu kommen, denn wenn ich zur Ruhe komme, kommen die Flashbacks und die Bilder wieder hoch und die Gefühle und alles, was dazu gehört.
Okay. Also diese Flashbacks sind Teil der posttraumatischen Belastungsstörung?
Genau, also auf alle Fälle ohne diese Form des Wiedererlebens gibt es, also das ist ein notwendiges Kennzeichen von einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Das heißt, wenn ich selber in Albträumen oder plötzlich durch Trigger ausgelöste Bilder und Erinnerungen habe, die mich zurückführen an das Ereignis, dann könnte es sein, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, neben all den Effekten, die du gerade beschrieben hast, von Verhaltensveränderungen, Gefühlsveränderungen. Okay.
Genau.
Und kannst du das kannst du sowohl möglicherweise bei Polizeibeamten beobachten, als auch wahrscheinlich bei Opfern, die bei der Polizei Anzeige erstatten, zu einer Vernehmung kommen oder.
Oder, genau. Also ich hab da die Erfahrung, die ich gemacht habe, eher in anderen Bereichen gemacht, nicht so sehr bei Polizeibeamten, beziehungsweise nicht bei Polizeibeamten und Beamtinnen oder Auswärtern, Auswärterinnen im Bereich Kripo. Da ist es eher, also so etwas Schleichendes. Also es ist keine einzelne Traumatisierung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, sondern eher ein sich aufbauendes, sagen wir mal, kumulatives Trauma, wo jede einzelne Situation sozusagen subtraumatisch ist.
Naja.
Oder subtraumatisierend, aber in der Summe auf einmal dazu führt, dass ich, dass dann irgendwas dazukommt und dann sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann in der Summe es einfach zu viel ist und dann in der Summe eben zu etwas wird, was dann aber auch eben Bilder wieder hochkommen lässt, Geschichten wieder hochkommen lässt, träumen lässt und dann eben dazu führt, dass es die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer ausbildet im Prinzip.
Danke dafür. Ich würde gerne noch mal ein anderes Schlaglicht eröffnen, nämlich die Tatsache, dass du Theologie studiert hast, dass du Seelsorger bist und als solcher ja in einem zunächst mal nicht mit Spiritualität verbundenen Kontext arbeitest. Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Ich finde es unfassbar spannend und bereichernd, mit Menschen und für Menschen zu arbeiten, die erst einmal, was so meinen eigentlichen Beruf, den des Pfarrers anbelangt, sozusagen herausfordernd sind. Mhm. Weil sie erst mal da stehen und sagen, was ist das denn? Mhm. Muss das sein?
Wofür ist das denn gut?
Wofür ist das denn gut? Genau. Und ich glaube allerdings, dass Seelsorger, Seelsorgerinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen oder Pastoralreferenten, Referentinnen in der Polizei durchaus für etwas gut sind. Mhm. Und dass wir etwas ein- und beizutragen haben, was andere Professionen so erstmal nicht per se mitbringen.
Ja.
Das dann allerdings jetzt nicht zwingend zu dem Thema der Missbrauchsskandale dazugehört, sondern mhm. eher etwas für die gesamte Polizei oder allgemeiner mhm. ist.
Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, naja, ich verstehe meine seelsorgerische Tätigkeit als eine flankierende zu allen möglichen. Also wenn Polizei kommt, ist ja Krise und ist Alarm. Also Polizei kommt ja nicht einfach mal irgendwie so, sondern also ich habe mit der Polizei in der Regel ja nichts zu tun. Wenn sie bei mir vor der Haustür stünde, dann wäre ja irgendwas Dramatisches passiert. Und ich habe jetzt erwartet, dass du sagst, ja, weil das so ist und ich die harten Jungs und die harten Mädels in ihrer Arbeit nur in einer Facette wahrnehme, ist deine Aufgabe, die Begleitung der vielleicht auch anderen Anteile der Persönlichkeiten so zu gestalten, dass die Arbeit, die sie, die notwendige, wichtige, regulierende Arbeit, die sie auch machen müssen, überhaupt machen können.
Ja, das ist sicherlich, aber da könnte jetzt, könnte man ja jetzt auch hingehen und sagen, naja, wir haben ja auch in der Polizei jetzt gerade nochmal ganz neu, was ganz neu, also in den letzten Jahren nochmal sehr deutlich aufgestockt, auch die Bereiche der psychosozialen Unterstützung, der Zentralstelle der psychosozialen Unterstützung, die Regionalstellen, das sind Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen in der Polizei, die nicht therapieren, aber als Beratungsangebote für Bedienstete der Polizei zur Verfügung stehen, für Einzelgespräche, für Supervision zur Verfügung stehen. Es gibt den Bereich der Alltagsreflexion, da sind Coaches und BeraterInnen unterwegs, die Polizeibeamte begleiten, in den Dienstgruppen begleiten für das Format, auch so ein quasi supervisorisches Format, wie reflektieren wir eigentlich das, was uns da tagtäglich begegnet? Führungskräfte, BeraterInnen, die es gibt, wir haben ja eigentlich genug, wofür braucht's denn dann ja. bitteschön noch Polizeifahrer und Fahrerin oder Polizeiseelsorge?
Ja.
Und abgesehen davon, dass es die schon seit 100 Jahren gibt, halte ich es trotzdem für sehr sinnvoll, dass es uns auch weiterhin gibt. Zum einen, weil wir eben tatsächlich so weit unter Schweigepflicht stehen, dass wir und unter dem Seelsorgegeheimnis stehen, dass wir auch das Aussageverweigerungsrecht vor Gericht haben. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, wir haben dann, wenn es zu den Rändern des Lebens kommt, haben wir eine Expertise, die über das hinausgeht, was Psychologen und Psychologinnen haben. Wenn es um Themen geht wie Schuld, wie Scham, wie Tod, dann sind wir nochmal in einer besonderen Art und Weise sprachfähig und können nochmal anders begleiten. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das können, weil das sind Themen, mit denen die Polizei ganz viel zu tun hat.
Ja.
Und wir können das auch nochmal anders als die Psychologen und Psychologinnen, weil wir anders als sie, nicht zur Organisation gehören, sondern von außen kommen.
Ja.
Wir sind sozusagen so ein bisschen, wir gehören dazu, aber wir sind trotzdem fremd. Und diese Ambivalenz aufrecht zu erhalten, die ist ein ganz, ganz hohes Gut.
Mhm.
Das macht ganz viel möglich und öffnet zum einen Türen, weil wir völlig unabhängig von der Hierarchie innerhalb der Polizei agieren können. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir zusätzlich auch noch eben immer auch einen anderen Blick mit nochmal mitbringen und eben tatsächlich eine besondere Expertise für diese Randthemen haben.
Mhm. Schuld und Scham sind ja im Kontext sexualisierter Gewalt von wahnsinnig hoher Bedeutung. Wenn du diese beiden Zustände, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig bezeichnen soll, Gefühle beschreiben solltest im Kontext deiner seelsorgerischen Arbeit, hättest du eine Definitionshilfe für uns? Weil schämen tun sich ja immer die Falschen, so beobachten wir es zumindest in unserem Kontakt. Nimmst du wahr, dass Täter sich schämen oder dass sie Schuld auf sich geladen haben? Hast du Momente, wo das erlebbar wird?
Also im direkten Kontakt, weil ich ja mit den Tätern nicht zusammenarbeite. Mhm. Ich bin ja nicht für Täter zuständig.
Mhm.
Was ich sagen kann, ist, Schuld und Scham sind die Gefühle, die uns Menschen mit Abstand am schwersten fallen. Schuld und Scham, sich selber einzugestehen. Und das weiß jeder von sich selbst, aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Kindheit, aus dem eigenen Leben. Das sind die Gefühle, die wirklich an die Substanz gehen.
Mhm.
Und die ganz, ganz schwer aushaltbar sind. Und deswegen ist es auch gerade an den Stellen wichtig, wenn Bedienstete der Polizei, Polizeibeamte, Beamtinnen in die Situation kommen, dass sie mit eigenen Schulderfahrungen und Schamerfahrungen umgehen müssen, dass sie da auch Begleitung haben und dass das nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird, weil das ist zu schwer und das darf nicht sein und das ist nicht gut.
Mhm.
Hat jetzt mit unserem eigentlichen Thema nicht direkt was zu tun, aber das ist meine Erfahrung, vor allen Dingen aus einer Geschichte, einem Schusswaffengebrauch, wo ein junger Beamter hat schießen müssen und einen Menschen tödlich verletzt hat, also jemanden erschossen hat, wo dann im Nachgang natürlich das ermittelt worden ist, wie das immer dann passiert, und die Ermittlung ergeben hat, dass rechtlich alles super sauber gewesen ist. Es ist der Schusswaffengebrauch war rechtlich in Ordnung und er war das angemessene Mittel. Und alle um ihn herum haben ihm auf die Schulter geklopft und haben gesagt, dich trifft keine Schuld. Wie professionell er reagiert und gehandelt hat. Ja, er hat professionell reagiert und gehandelt und hat wahrscheinlich seiner Kollegin und sich selbst das Leben gerettet. Aber und da war ich erst als psychosoziale Unterstützungskraft mit involviert und habe dann aber auch nochmal sehr deutlich meine eigene Rolle reflektiert und habe ihm dann gesagt, so in den weiteren Gesprächen bin ich dann aber jetzt als dein Seelsorger da. Haben wir zusammen nochmal herausgearbeitet, dass für ihn das Gefühl aber da gar nicht passte. Ja, alle sagen, es ist alles rechtlich in Ordnung und ich habe professionell gehandelt, aber ich fühle, dass da irgendetwas massiv schiefgelaufen ist, weil meinetwegen lebt ein Mensch nicht mehr. Und bei ihm waren es die Gefühle von Schuld und Scham, die dahinter steckten und die ihm das Leben wirklich schwer gemacht haben. Und er hat dann und das kann ich erzählen, weil das jetzt schon etwas länger zurückliegt. Er hat dann mit mir nach Wegen gesucht und hat dann für sich den Weg entdeckt, dass er der Mutter des Getöteten eine Postkarte oder einen Brief geschrieben hat und sie nur darum gebeten hat, mit ihr gemeinsam über den Tod traurig sein zu dürfen. Mehr nicht. Und dann ist tatsächlich einige Zeit später über den Dienstweg eine Postkarte gekommen und er hat eine Postkarte bekommen, auf der stand einfach nur das einzige Wort Danke. Und das hat bei ihm ganz viel gelöst.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das sind so diese Zusammenhänge von Schuld und Scham, die unfassbar schwer auszuhalten sind. Und ob Täter, ich gehe mal davon aus, dass Täter, wenn sie wirklich in sich reinhören und wahrnehmen, was sie anderen Menschen angetan haben und antun und wie sehr sie das Leben von Menschen zerstört haben, von Opfern zerstört haben, dass sie dann so etwas wie Schuld und erst recht so etwas wie Scham empfinden.
Jahre später hat mich mal eine Freundin gebeten, ich möge das Wort Schuld durch Verantwortung ersetzen und mich gefragt, was das mit mir macht. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen und zuzulassen, dass das einen Unterschied macht.
Ja.
Dass das wirklich einen Unterschied macht. Und seitdem ich das für mich klar habe, hat sich einfach auch so für mich wirklich im Kopf was umgelegt. So ein Schalter hat sich umgelegt. Ich nutze auch jetzt im Alltag, na klar sage ich auch immer mal so, du ist nicht meine Schuld gewesen, dass jetzt die Apfelsaftflasche umgekippt ist. Aber ich lege einen viel stärkeren Fokus und auch einen viel positiveren Fokus auf was anderes. Und diese dunkle Wolke namens Schuld, die mag zwar da sein, aber das ist nichts, was mein Leben oder meinen Alltag jetzt so sehr prägt, wie das sicherlich in Kindheitstagen der Fall war.
Setzt ja eine gewisse Empathiefähigkeit voraus.
Genau, also ich rede jetzt nicht von Tätern, die tatsächlich Psychopathen sind. Im klassischen Sinne, die werden das wahrscheinlich nicht können. Aber nicht alle Täter sind klassische Psychopathen, sondern da sind ja auch, wissen wir ja alle, auch Menschen dabei, die ansonsten eher empathiefähig wahrgenommen worden sind und wahrgenommen werden.
Oder auch Opfer waren.
Oder selber Opfer waren.
Ja. Stefan, gibt es noch etwas, was du uns gerne sagen würdest, was ich nicht gefragt habe, wo du sagen würdest, das wäre mir noch wichtig aus meiner Rolle, aus meiner Funktion als Mensch?
Was mir unfassbar wichtig ist, wenn ich auf meine eigene Kirche gucke.
Okay.
Und auf Zusammenhänge von Aufarbeitung in unserer Kirche und auch Prävention in unserer Kirche, dann würde ich sagen, müssen wir genau gucken, dass wir die Meldestelle so oder Meldestellen so sozusagen, ja, ich versuche jetzt, ich gucke mal gerade, wie ich das am besten ausdrücke, dass jeder und jede, die etwas sieht, etwas wahrnimmt, einen Verdacht hat, sich unwohl fühlt mit Situationen und denkt, ah, da könnte irgendwas schräg sein, mit gutem Gewissen genau das auch melden kann. Da könnte etwas schräg sein. Mit dem sicheren Wissen, damit wird vernünftig umgegangen. Und wenn ich mich irren sollte, dann wird jemand auch adäquat begleitet und rehabilitiert. Denn ich glaube, das ist oft so, das kann ich nicht sagen. Das ist jetzt, ich weiß ja nichts, ich kann ja nichts beweisen. Wieso soll ich das jetzt melden? Und diese Angst wird mir erst dann genommen, wenn ich weiß, es wird mit allen Beteiligten professionell und vernünftig umgegangen, so dass jeder und jede melden kann und sagen kann und anrufen kann, irgendwas ist da komisch. Ich fühle mich damit unwohl. Und das alleine reicht schon, dass ich es melde. Und dass ich mir nochmal professionell Rückhalt hole. Ist das so oder ist das nicht so? wie gehe ich damit um, was mache ich? Mhm. Und dass ich gar nicht erst das Gefühl habe, nee, damit kann ich aber nicht ankommen. Mhm. Denn erst wenn wir wirklich schon ganz niederschwellig so das Gefühl haben, ja, damit kann ich, ich habe eine Anlaufstelle, damit kann ich irgendwo hingehen, mhm, und da wird mir geholfen, das wird eingeordnet und so, dass ich auch mit, einfach nur mit dem Gefühl, das Gefühl, da fühle ich mich unwohl mit, damit schon irgendwo, mhm, hingehen kann. Mhm. Dann haben wir auch vernünftige Prävention. Mhm. Weil dann wird auch aufgedeckt, dann wird auch wahrgenommen und dann wird auch hingeguckt. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, damit kann ich nicht um die Ecke kommen, das ist zu niederschwellig oder das nimmt ja keiner ernst oder oh Gott, was trete ich damit los? Wenn das das Grundgefühl ist, dann sind wir noch nicht am Ende.
Das schließt sich ja ein bisschen der Kreis unseres Gespräches. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit.
Gerne.
Für dein Hingucken. Danke. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. Krümelt halt der Keks.